voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Voll motiviert. Heute mit dem Musiker Max Gärtner, Autor des neuen Üben und Musizieren Spezialhefts Was geht App, der im Gespräch sich viele wertvolle Tipps zum digitalen Lernen, aber auch seinen persönlichen App-Geheimtipp entlocken lässt. Herzlich willkommen hier im Podcast Max Gärtner.
Hey, herzlich willkommen Christine. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne Max. Ist ja toll, wir haben eine gemeinsame Podcast-Vergangenheit, denn wir haben während des Lockdowns Motivation Musikpädagogik zusammen moderiert. Also es ist ungefähr die 30. Folge jetzt, die wir zusammen machen. Ja, ich habe hier gerade dein neues Üben und Musizieren Spezial liegen. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung digital. Und zwar heißt es, Was geht App? Neue Medien im Instrumentalunterricht. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich habe da schon ein bisschen durchgeblättert. Erzähl mal, wie ging es dir denn damit, das zu schreiben?
Also tatsächlich war das total spannend für mich, das Thema, weil ich mich ja schon seit langem auch konzertant und in verschiedensten Bereichen eben so mit der Verbindung zwischen akustischer Musik und elektronischen Klängen oder auch mit Apps und so beschäftige. Ganz konkret, du hast es angesprochen, wir haben dieses wunderbare Projekt Motivation Musikpädagogik ins Leben gerufen, als der Lockdown kam Anfang diesen Jahres. Und tatsächlich ist es ja so gewesen, dass dieses Buch, also zumindest das Schreiben des Buchs, hat stattgefunden, während dieser ganzen Lockdown-Zeit. Das ist ja jetzt vor einigen Wochen erschienen, aber natürlich war es schon lange vorher fertiggestellt. Das muss ja dann gesetzt werden und so. Du kennst die ganzen Prozeduren ja schon von deinen eigenen Büchern.
Ja, genau. Ich bin ja auch wieder mittendrin in einem neuen Spezialheft, was gerade beim Lektor liegt.
Ja, ich hab's gehört. Ist ja total abgefahren. Du produzierst die Dinger ja am Fließband, Mensch. Ja. Weißt du schon, darf man schon sagen, worum es geht eigentlich?
Kleines Geheimnis.
Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Ich bin gespannt. Ich habe so eine Vorahnung, weil du mal was erwähnt hast, aber wir sagen nichts. Jedenfalls, dieses Buch, also dieses Spezialheft, Was geht ab, ist während des Lockdowns entstanden und quasi parallel, also das ist immer nachts interessanterweise entstanden, dieses Buch. Und das ist immer witzig. Man hat doch so, ich habe gerade letztens einen Artikel über Hirnforschung gelesen. Aha. Und da ging es darum, dass man ja so Konnotationen hat mit manchen Erlebnissen, wenn man dann Dinge sieht oder riecht oder hört. Okay. Und es ist immer so, wenn ich jetzt dieses Buch, also dieses Heft anschaue, als es mit der Post kommt, und ich bestelle ja immer neue im Verlag nach, wenn ich jetzt über meine eigene Website welche da verschicke. Und immer wenn ein Päckchen kommt und diese Dinger vor mir liegen, dann ist es so, dass ich einfach sofort ganz kurz erstmal wieder daran denke, wie es war, immer nachts wach zu sein, aber tagsüber auch.
Es gibt das Menschen, so, die schlafen nachts, Max.
Ja, ich auch. Also jetzt mittlerweile wieder hin und wieder zumindest, wenn es mein kleiner Sohn Otto uns erlaubt. Aber jedenfalls, das war tatsächlich eine ganz interessante Zeit, in der das entstanden ist. Einerseits natürlich, klar, man war immer dann auch nachts wach, nachdem man tagsüber auch schon viel getan hat. Aber das waren so Nachtschichten, die waren so abgefahren, weil ich habe immer alle Tablets, die wir so zu Hause hatten und Handys und so, habe ich so auf den Tisch gelegt und habe verschiedene Apps einfach geöffnet gehabt und habe dann da so rumgejammt, weil natürlich ich diese ganzen tausend Sachen, wenn man so als Künstler arbeitet, das kennst du ja auch, dann muss man nicht immer so konkret sein, weißt du? Also dann habe ich versucht, diese ganzen Prozesse, die dazu geführt hatten, damals oder auch jetzt in jüngerer Vergangenheit, diese ganzen Apps eben zu benutzen für meinen Instrumentalunterricht oder für Workshops und anderes, nochmal irgendwie zu durchleben und dann parallel sozusagen dazu mir eben diese methodischen Gedanken nochmal zu machen, die ich dann auch zu Papier gebracht habe. So ist das ganze Buch entstanden.
Ja. Aber es gibt jetzt tausende von Apps, die man im Musikunterricht nutzen könnte. Was sind denn deine persönlichen Lieblings-Apps, zum Beispiel so zum Rhythmus lernen?
Boah, das ist echt schwer. Du hast völlig recht. Also wahrscheinlich gibt's jetzt schon wieder in dieser Sekunde 100 mehr, als wir gestern noch kannten. Aber bevor ich direkt zur Frage antworte, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen für die Hörerinnen und Hörer. Ich habe extra deswegen auch keine so eine Loseblatt-App-Sammlung in dem Buch gemacht. Das heißt, ich beschreibe oder erkläre jetzt nicht nur aktuelle Apps, die ich jetzt gut oder schlecht finde, sondern ich habe also ganz allgemein methodisch geschrieben, wie kann ich jetzt Apps im weiteren Sinne in meinen Instrumentalunterricht einbinden. und was muss ich sozusagen, welche Hintergrundgedanken kann man dazu anstellen und wie kann man das allgemein formulieren, und habe natürlich am Ende jedes Kapitels auch mal einen App-Tipp gegeben für jetzt iOS oder Android oder mhm. und auch, ob das was kostet oder ob es kostenfrei ist, aber das Hauptding ist, und das ist genau der Hintergrund, es gibt ja so viele Apps ständig, und wer jetzt hier irgendwie, ne, so iPhone-User oder so, die wissen, dauernd wird man genötigt, dieses und jenes Update zu installieren. Und wenn man als App-Entwickler da eben nicht mehr mitgeht, weil vielleicht man sagt, ich kann nicht so viel Zeit in dieses Projekt stecken, ist die App irgendwann halt auch aus dem App-Store verschwunden sozusagen. Mhm. Ne? Und deswegen war es mir wichtig, dass das eher so ein allgemeines methodisches Werk wird mit einzelnen App-Empfehlungen, als jetzt nur so eine Vorstellung von Apps einfach.
Okay, und deswegen gibt es jetzt keinen App-Tipp von dir zum Thema Rhythmuslernen?
Doch, voll gerne. Also der ist natürlich dann einfach jetzt momentan sozusagen. Und also es ist ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, dass meine absolute Lieblingsbeschäftigung zum Rhythmuslernen eigentlich so Effektgeräte sind. Mhm. Ein obereinfaches Ding, also ich sage das ganz bewusst, weil das muss nicht immer die abgespacedeste elektronische Musik-Synthesizer-App sein, ist eigentlich eine Metronom-App. Mhm. Und weil die kennt wirklich jeder, und also zumindest das Metronom kennt jeder, und viele nutzen einfach auch eine App, damit sie nicht noch extra ein Gerät mitschleppen müssen oder so. Mhm. Und ich liebe beispielsweise jetzt die Metronom-App vom Hersteller Soundbrenner. Mhm. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist so ein Hersteller, der hat sich ein bisschen Namen gemacht in der letzten Zeit. Da ging es hauptsächlich nämlich darum, die haben solche Uhren entwickelt, die vibrieren am Handgelenk, weil die verknüpft sind mit der App. Die hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja, klar.
Und der Hersteller hat eben in seinem, auch eine ganz normale kostenfreie Metronom-App, man braucht also jetzt nicht diese Uhr, aber die haben die Option in ihrer App, man kann, stell dir vor, du stellst ein, ich will jetzt was üben, Rhythmus, Tempo, Viertel, 60. Und dann klickt also das Metronom in Viertel 60. Du kannst natürlich einzelne Zählzeiten betonen, wie man das eben so kennt von so einer Metronom-App. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, verschiedene Verschiebungen des Klicks einzutippen. Das heißt, man kann beispielsweise die zweite und vierte Sechzehntel jedes Schlags hörbar machen oder ähnliches. Und wenn man es jetzt ganz einfach formuliert und du willst einen Sechzehntel-Rhythmus eben spielen lernen, dann kannst du eben ein genaues Timing-Gefühl dafür bekommen, wann du welche dieser kleinen Unterteilungen platzieren musst, um schön in Time zu sein und zu grooven. Und dazu kann man jetzt beispielsweise eben die Soundbrenner Metronom-App ganz toll einsetzen.
Okay, werde ich mir auf jeden Fall mal runterladen. Bin ich gespannt drauf. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Erteilst du noch Online-Unterricht? Also nutzt du das als vielleicht motivierende Ergänzung zum Präsenzunterricht? Oder hast du jetzt nach dem Lockdown damit komplett aufgehört?
Also was den Präsenzunterricht anging, also das, was quasi vorher Präsenzunterricht war und wegen Lockdown jetzt zu online gekommen ist, da ist es jetzt momentan so, das empfinden aber ganz bestimmt ganz viele so. Also ich habe das Gefühl, die Schüler, die rennen einem förmlich die Tür ein, so in echt.
Ja.
Ich weiß noch, wir haben uns damals schon drüber unterhalten, als langsam Lockerungen kamen. Mhm. Und man hat richtig gemerkt, die Leute, die saugen jetzt diesen persönlichen Kontakt wieder richtig auf. Ne? Ich merke zwar, also ich habe vieles übernommen beispielsweise. Also einerseits so Organisationsstrukturen, die online verlagert wurden, oder andere Dinge, auch mal so kurze Videoschnipsel, wo man sagt, hör mal kurz, ich spiele dir jetzt hier bei WhatsApp oder keine Ahnung, irgendeinem Chat mal Takt 14 ein. Mhm. Stimmt das so? Oder was muss ich denn da machen? Oder wie ist denn mit den Vorzeichen oder so? Ne? Mal, sowas hat sich plötzlich irgendwie eingebürgert, ist ganz normal geworden. Der normale Online-Unterricht, den ich vorher auch online gegeben habe, wegen der Entfernung jetzt zu mir, der geht ganz normal weiter. Mhm. Ich habe aber so das Gefühl, man geht der Sache entspannter entgegen, wenn es jetzt um sowas geht wie Ausfälle aufgrund von Krankheit oder so. Momentan, also hier bei uns in Deutschland ist es ja momentan so, wenn jetzt beispielsweise ein Familienmitglied irgendwie ein Corona hätte oder wenn jemand in der Klasse wäre, der Corona hätte und so, dann gilt erstmal ein ziemlich weitreichendes Quarantänegesetz.
Genau, bleibst du mal zu Hause, gell?
Genau, also kannst du mal 14 Tage erstmal nicht vielleicht auch zum Unterrichten als Lehrkraft, aber auch als zum Unterricht als SchülerInnen kommen. Und da ist es eben so, da denke ich mir, dass, also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt Mords das Ding ist, wenn man davon spricht, ah, okay, also wenn da jetzt jemand wäre, ne, und so, dann machen wir halt mal kurz wieder online, so. Und dann nickt so in der Runde jeder so und sagt, ja, ja, machen wir dann und so. Also es ist nicht so das Ding mehr, ne?
Die Eltern kommen ganz selbstverständlich und sagen jetzt, meinem Kind geht's nicht so richtig gut, ich möchte es lieber nicht schicken, kannst du vielleicht die Lektion online abhalten? Das ist viel selbstverständlicher geworden und viel einfacher jetzt auch den Eltern zu sagen, komm, jetzt bleibt Hänschen halt mal zu Hause, wenn er Durchfall hat und beehrt nicht mich damit und dann natürlich respektive alle Schüler, die danach kommen, auch noch. Sondern es ist einfach, ja, es ist so drin in den Eltern jetzt. Man nutzt diesen Online-Unterricht viel mehr und das finde ich eigentlich echt schön. Und ich habe auch sonst so ein paar Strukturen übernommen. Also, dass ich zum Beispiel eine Flatrate-Stunde anbiete pro Woche, wo ich praktisch online bin, wo sich alle zuschalten können, in verschiedenen Breakout-Räumen dann üben. Und wenn immer es irgendwo so Bedarf gibt, dann komme ich dazu, da kann jemand die Hand heben, dann komme ich in diesen Breakout-Raum und arbeite dann mit dem Schüler oder der Schülerin dort. Und das hat sich ganz, ganz schön etabliert. Macht das mit 8 Schülern und die in einer Stunde online sind. Die lassen sich dann teilweise auch zusammen in irgendwelche Breakout-Räume schalten, weil sie einfach auch vielleicht nur kurz plauschen wollen oder so oder zusammen irgendwas spielen, abwechselnd spielen. Und das finde ich ist eigentlich eine tolle Bereicherung. Das kostet mich wirklich praktisch keine Zeit, dieses eine Stündchen da pro Woche, aber es gibt den Schülern so enorm viel mehr, dann da auch zusammen zu üben.
Das ist ja ein mega interessantes Konzept. Ich wollte vorher zu dem Aspekt noch einmal nur ganz kurz sagen, das ist eigentlich auch ein wichtiger Shoutout vielleicht an alle Eltern, ne? Mhm. Also, dass das wirklich ernst genommen wird, man begibt ja durchaus auch die Lehrkräfte, die jetzt eben im Präsenzunterricht auch wieder sein müssen, ne? Also nicht nur dürfen, sondern es ist jetzt halt auch in vielen Musikschulen und so weiter so, da kannst du ja jetzt gar nicht mehr wählen. Das ist auch eine gewisse Schutzfrage, ne? Also man lässt sein Kind, also jetzt Corona ist der Extremfall, aber ich finde, das hat auch jetzt so ein bisschen Sensibilität gebracht für Sachen wie in Anführungszeichen mal nur ein Schnupfen oder nur eine Magen-Darm-Geschichte oder so, ne? Ja. Man bringt ja andere durchaus auch in Gefahr und ich könnte mir auch vorstellen, also da habe ich jetzt noch keine konkreten Erfahrungsberichte, aber es gibt doch auch immer so eine heiße Diskussion, also Lehrkräfte an privaten Musikschulen und so, die dann so rummachen und sagen, ha, ich war krank, ne, und dann muss ich jetzt 10-mal nachholen und ich komme nicht mehr hinterher oder der Schüler war krank und wollte dann nicht zahlen und es gibt auch immer so Diskussionen, die kennt man auch bei Facebook und so gibt's ja 1000 solcher Posts. Oh. Das könnte durchaus auch einen interessanten Aspekt da bringen, ne? Also jetzt nur krank sein, heißt nicht, du kannst nicht zum Unterricht kommen oder der Lehrer will vielleicht die Schüler nicht in Gefahr bringen, aber kann dennoch seine Unterrichtsstunde online halten.
Auf jeden Fall. Welches Können, glaubst du denn, muss eine Musiklehrkraft der Zukunft so in Bezug auf Technik, Skills und Musikproduktion haben? Weil ich meine, das hat ja auch durchaus diese Corona-Krise hat ja doch vielleicht auch weitreichende Auswirkungen auf den Lehrplan an Musikhochschulen.
Ja. Das ist ganz interessant. Also tatsächlich, das kann man ja auch nur so vermuten, aber ich also bin ganz fest der Meinung, dass also die Regel Nummer 1, denke ich, ist, und das war sie eigentlich schon immer, aber es hat jetzt Corona noch mal mehr gezeigt, Aufgeschlossenheit. Also eine gewisse Achtsamkeit in Kombination mit einer Aufgeschlossenheit. Das heißt, man kann einfach jetzt nicht sagen, jeder muss jetzt, sagen wir mal, Profi-Elektroniker sein. Und das wird immer so sein, dass die eine Lehrkraft besser und die andere schlechter mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln umgehen kann. Und ich lache jetzt immer so, ne, oder schmunzel, weil ich jetzt noch irgendwie relativ jung bin. Aber wenn in 20 Jahren meine Kinder über mich kichern, weil ich irgendwelche neuen technischen Geräte nicht verstehe, dann stehe ich plötzlich selber da. Ne? Also das weiß ja jeder, es geht immer weiter. Aber man kommt ja manchmal gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Entwicklungen. Aber es reicht, denke ich, vollends da so eine Offenheit zu haben, zu sagen, ich bin vielleicht jetzt noch kein Fachpersonal in all dem. Es hat aber gezeigt, diese Corona-Krise ganz ohne Blick über den Tellerrand und zu sagen, hier gibt's jetzt nur Präsenzunterricht oder ein paar Jahre vorher waren das die Leute, die sagten, hier bei mir gibt's echte Bücher im Unterricht und das war's, ne? Ich brauche kein PDF. Ich denke, eine Offenheit, vor allem auch eine besonnene Achtsamkeit, also nicht immer gleich so wettern, weder jetzt seitens der Schulleitung, man braucht ein gewisses Gefühl dafür, was das für manche Leute bedeutet, jetzt so handeln zu müssen, aber auch natürlich seitens der Lehrkräfte zu sagen, ich muss einfach jetzt solchen außergewöhnlichen Situationen entsprechend begegnen und muss akzeptieren, dass auch wenn ich das jetzt nicht in meinem Alltag dauernd benutze, es doch Potenzial hat, eine Bereicherung einfach für gewisse Szenarien zu sein. Und ich glaube, dann hat man gewisse Basic Skills, auf denen kann man alles aufbauen, was auch immer sich in der Zukunft so entwickeln mag.
Ja, ich glaube einfach, dass die Musiklehrkraft der Zukunft in der Lage sein sollte, mit schnellen und einfachen Mitteln so kurze Videotutorials zu produzieren, aber vielleicht auch mit den Schülern Musikvideos zu drehen. Und dann denke ich, ist es sehr wertvoll, wenn man einzelne Musikstücke bei Schülerinnen und Schülern mitschneidet, so wie du das jetzt gerade erzählt hast, und anschließend das Gespielte auch gemeinsam analysiert. Also ja, so fallen dann beim wiederholten Anschauen und Anhören dann garantiert noch Dinge auf, die man sonst übersehen hätte, und kann man auf die Weise ganz toll Hörschulung bei Kindern und Jugendlichen betreiben, wenn sie ihr Gehörtes selbst beurteilen und ihr Gespieltes.
Das, absolut.
Das ist ganz wichtig, dass man da auch Hilfestellung gibt, auch den jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch im Studium sind, dass man da auch vielleicht Lehrpläne zum Thema Online-Unterricht entwirft. Also was sind es genau für Skills, mal abgesehen von der Offenheit, die ich da jetzt brauche dem Thema gegenüber. Ne?
Ganz klar, absolut.
Bei Fortbildung habe ich einfach gemerkt, ich weiß nicht, du hast ja jetzt auch mal ein paar Mal referiert irgendwo. Es fällt einfach auf, wie unterschiedlich weit Kolleginnen und Kollegen da sind. Und da gibt's ja manche, die brauchen Hilfe, um überhaupt einen Videoanruf bei ihren Schülern tätigen zu können und für kleine technische Hacks an Zoom oder Skype oder was auch immer sie gerade nutzen. Und dann gibt's andere, also die Schere klafft ja wahnsinnig weit auseinander. Mit denen kannst du wunderbar daran arbeiten, wie sich da Breakout-Räume pädagogisch didaktisch nutzen lassen oder welche Formen von Online-Unterricht es überhaupt gibt.
Total. Man kann bei manchen sogar noch weitergehen, weil du meintest, es fällt schon schwer, das überhaupt zu nutzen. Den fällt schon schwer, sich überhaupt in eine Online-Fortbildung an einer teilzunehmen, gewissermaßen. Ne? Weil da geht es schon los, sich in so ein Ding einzuwählen, überhaupt erstmal selbst, um an einem Webinar teilzunehmen. Mhm. Das ist tatsächlich der Fall, und ich glaube, da im Grunde, aber ich finde, das spiegelt sich immer alles wieder. Auch ich habe das im Spezialheft auch geschrieben, im Intro, denke ich, irgendwo steht das drin. Es geht einfach auch darum, man braucht, also da habe ich geschrieben, das ging jetzt ganz konkret ums Inhaltliche, sie brauchen keine Angst zu haben, dass hier die App-Geschichte irgendwann mal die echte Musik, in Anführungszeichen, die Instrumente und sowas ersetzt, ne, sondern es ist eigentlich nur eine willkommene Ergänzung. Und so denke ich da, man muss im Grunde so ein bisschen angstbefreit da rangehen und sagen, manche, und vor allem, das ist jetzt so ein Unterrichtskonzept, was jeder ja schon kennt, du hast ein Ensemble, also ein richtig echtes im Raum mit echten Instrumenten.
Gibt's sowas, ne?
Ich habe davon gehört, ja. Es gibt verschiedene, vor allem jetzt mal beispielsweise an der allgemeinbildenden Schule ist es vielleicht noch krasser, weil da manche Kids noch gar keine musikalische Erfahrung haben. Mhm. Und du hast eine Gruppe und willst vielleicht im Musikunterricht musizieren. Der eine, der hat noch nie was gemacht. Der andere, der direkt daneben sitzt, hat aber schon 7-mal Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen oder
ja,
sowas.
Wahnsinn, ne?
Ne? Also das heißt, breiter kann die Schere ja kaum auseinandergehen. Und genau so ist es jetzt aber auch, wenn es um die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer geht. Ich habe extra deswegen du hast es ja angesprochen, ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen, und das läuft jetzt noch weiter, ich habe gerade neue Termine veröffentlicht bei AFAM, dem Amt für abgefahrenen Musikunterricht, habe ich Termine veröffentlicht, und da habe ich es tatsächlich so gemacht, denn man braucht ein gewisses Portal, eine Plattform, um auch keine Angst zu haben, was zu sagen. Da habe ich jetzt auch das dann so organisiert, dass jetzt beispielsweise Kollegen und Kolleginnen, die jetzt vielleicht echt sagen, ey, ganz ehrlich, Herr Gärtner, ich bin schon so und so alt, ne? Wo du dann denkst, was ist das denn für ein erster Satz? Ist doch überhaupt kein Problem, ja? Aber die haben dann wirklich Schiss, und ich kann es irgendwie natürlich auch verstehen. Man will ja auf Augenhöhe mit den Kollegen im Lehrerzimmer und so immer sein, oder in der Musikschule oder wo, haben aber Schiss zu sagen, ey, ganz ehrlich, eigentlich hat nur mein Kind so ein richtig funktionierendes Smartphone. Ich habe noch ein Handy mit echter, so einer, ne, kennt man ja auch noch.
Und mit Tasten, die Klick machen.
Ja, sowas. Ja, was eigentlich ja akustisch voll interessant ist, ne? Aber das sei mal ein anderes Thema. Jedenfalls, die sagen, also die brauchen dann auch mal so eine Ecke, wo man sagt, hey, ihr könnt jetzt mal offen sprechen, so, ne? Ist doch okay, wenn ihr noch nicht mal so ungefähr euch wohlfühlt am elektronischen Bankautomaten, sondern lieber was mit der Hand ausfüllen würdet. Das ist doch okay. Das
ja,
ist ja jetzt, man darf
Ordnung.
Das nicht verurteilen.
Also ich will das jetzt auch nicht, wer weiß, wie hypen. Ich denke nur, Online-Unterricht ist ein Feld, was bleiben wird und wo drin wir kompetent sein müssen. Hast du für deine Schülerinnen und Schüler eigentlich so einen internen Lernbereich, also eine Plattform, wo du Lernmaterialien digital zur Verfügung stellst?
Ja, also das ist jetzt gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt für die Frage. Ich habe tatsächlich über eine ganz lange Zeit sowas immer intern gehabt. Also habe auf meiner Website so ein, das konnte man auch gar nicht auf der Website finden, sondern das hat man nur gefunden, wenn ich sozusagen den Link,
wenn du den Link gegeben hast. Das war bei mir ganz genauso. Ich auch, glaube ich, habe vor 12 Jahren habe ich das erste Mal zum internen Lernbereich experimentiert und mittlerweile dann auch ganz gute Lösungen gefunden, die einfach und schnell umgesetzt werden können, die auch in Sachen Copyright echt einen sauberen Rahmen haben und einfach einen Top-Mehrwert für den Unterricht bieten, ne?
Ja, total. Und also das habe ich auch eine ganze Weile gemacht. Ich muss sagen, das war jetzt auch nicht immer hier super professionell produzierte Videos oder so, sondern oftmals auch Begleitmaterial zum PDF-Download oder irgendwelche Listen, wo man sagt, hier so Grundausstattung an Schlägeln und Notenmaterial und so, wo man das alles finden konnte, weil man schreibt ja dann doch immer wieder alles in E-Mails nochmal und nochmal und man kann ja im Grunde eigentlich einmal kopieren und dann wieder einfügen, weil jeder Schüler, der vielleicht frisch anfängt, erstmal ein paar Basic-Informationen braucht. Und ich habe aber jetzt gerade begonnen damit, diesen Bereich zu veröffentlichen. Also es gibt eine Plattform, die nennt sich Drumx, also DRMX geschrieben. Und das wird quasi jetzt Schritt für Schritt. Ich professionalisiere natürlich da die Produktion und habe da jetzt schon viele Videos aufgenommen. Und da läuft jetzt interessanter, also du weißt schon, weil du mich jetzt schon eine Weile kennst, ich habe immer so ein Faible für so experimentelle Musik und auch neue Musik. Da gibt es so ein Forschungsprojekt zur experimentellen Schlagzeugspieltechniken nebenbei noch. Aber eigentlich geht es darum, diese Plattform drumx-lessons.com ist so eine Website einfach jetzt. Und da können sozusagen jetzt nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die bei mir am Start sind, zugreifen, sondern jetzt ganz offiziell dann eben alle, die das interessiert. Ich habe festgestellt, dass also der Lockdown hat das so ein bisschen natürlich befeuert, weil man musste irgendwie sowieso Content produzieren, weil man konnte ja nicht zu den Leuten hin. Aber gerade im Percussion-Bereich, also das ist halt immer noch mal so ein bisschen eine andere Geschichte. Das Schlagwerk ist schon so noch die jüngste Instrumentenform eigentlich, die es so gibt. Sagen wir mal, der klassischen Instrumente, natürlich gibt es irgendwie immer neue Entwicklungen, aber da gibt es noch so viel
die Wuvuzela.
Aufklärungsarbeit. Ja, oh Gott, ja, um Gottes Willen. Das ist dann so die Fortentwicklung der Trompete oder was, ja.
Naja.
Oder die Rückentwicklung, je nachdem, wie man es nennt.
Eher so, ne?
Jedenfalls dieses, also das Schlagzeug an sich, das kennt doch jeder. Also da gibt's Klavier und da gibt's Trompete und so. Und sagen wir mal, wenn man jetzt mal in die ländliche Region geht und da konzertiert, dann, ich meine sicher, da gibt's auch so viele Geheimnisse, aber erstmal wird akzeptiert, das ist halt so eine Trompete und das ist eine Geige, das kennt man irgendwie, ne? Aber kaum kommt man als Percussionist dahin, dann ist es, um Gottes Willen, ist das ein Xylophon, ne? Nee, also das ist dann doch was anderes. Und sie spielen da mit 4 Schlägeln. Wie ist das denn möglich? Und so. Also man merkt halt, das ist alles noch so in der Mache, voll am Anfang. Und deswegen gibt es auch natürlich verhältnismäßig im Vergleich zu jetzt anderen Instrumenten weniger Schülerinnen und Schüler, die das halt lernen. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine Möglichkeit, da auch regionalübergreifend, international vermittelnd tätig zu sein und quasi da einfach so methodischen Content zu liefern, Instrumental-Lessons, Videokurse, sowas, um das noch ein bisschen vorwärts zu bringen.
Ja. Gute Sache. Ich habe während der Corona-Krise für so eine musikbetonte Schule einen internen digitalen Lernbereich erarbeitet und auch online gestellt. Und ich merke jetzt einfach, dass das eine super Sache ist. Weil wenn man das nämlich einmal erstellt hat, dann ist das unglaublich leicht anzupassen und auch für meinen eigenen Unterricht ein toller Gewinn. Ich habe das auch auf meiner Webseite, findet auch keiner ohne den Link. Aber es ist so einfach praktisch, wenn man den Content einmal hat, das für eine andere Schule passend zu machen, ne? Vielleicht zum Abschluss, Max, dein persönlicher App-Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch für mich, weil ich finde es immer unglaublich spannend, hier Gäste zu haben und von denen zu hören, ist für mich immer eine riesengroße Fortbildung.
Also mein aktueller Geheimtipp bzw. meine aktuelle Lieblings-App ist die App Koala. Und das ist eine App, die habe ich jetzt gerade in einem Blogbeitrag für das Amt für abgefahrene Musikunterricht beschrieben und benutze die ganz oft jetzt auch gerade in Workshops, denn Das ist so eine App, da kann man Geräusche mit aufnehmen und kann die später samplen, also wiedergeben und also kürzen, schneiden, mit Effekten versehen und so und kann daraus dann solche Gesamtarrangements zusammenschneiden und kann das dann später fast ein bisschen DJ-ähnlich, so erinnert das ein bisschen optisch auch, da wie so ein kleines Musikstück mit Geräuschen eben live spielen, also richtig mit den Händen, mit den Fingern auf dem iPad zum Beispiel rumtippen und kann dann die Sounds da so abfahren, die man halt gesammelt hat. Und jetzt ist ja gerade Herbst und ich bin ja eher nicht so der Herbstmensch, habe aber zumindest musikalisch gesehen einen Vorteil am Herbst und am Winter entdeckt, zumindest jetzt erstmal im Herbst, nämlich Laub, das raschelt, welche die rauschen, weil es regnet, Regentropfen, die prasseln, so Sachen. Auch wenn man einen dicken Mantel anziehen muss, kann man halt wenigstens da einen kleinen Vorteil an der kalten Jahreszeit entdecken. Und dann kann man halt ganz toll solche Einzelgeräusche, also ne, ein Laubrascheln oder ein Ast, der knackt oder so, aufnehmen und kann so einfach ein kleines, mit so Field Recordings dann so ein Stück entwerfen, was sich eben aus solchen Geräuschen zusammensetzt. Und das klingt am Schluss, wenn man es noch mit ein paar interessanten elektrischen Effekten versieht und am Ende, wer weiß, vielleicht sogar ein kleines Trompeten, Vibraphon, wie auch immer, Improvisation, Stückchen drüber spielt, ein richtiges Arrangement werden, was ich mega spannend finde.